Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas Einführung in den Judasbrief.
So, wir fahren weiter und schauen uns mal ganz kurz die Grobstruktur des Briefes an. Da haben wir zunächst, wie das üblich ist, in den neutestamentlichen Briefen den Gruß des Judas. Da stellt er sich vor, wie wir gesehen haben. Aber nicht irgendwie als eine tote Formel. Er nennt die Gläubigen mit ganz originellen Ausdrücken, den in Gott, dem Vater, Geliebten und in Jesus Christus bewahrten Berufenen. Gerade in diesem Brief, wo er besonders die Gefahren aufzeigt, der Verführung, weil die Christenheit infiltriert worden ist mit dem Irrtum, da wird besonders hervorgehoben, dass die wahren Gläubigen, das sind die Auserwählten, die sind von Gott dem Vater geliebt und sie sind durch Jesus Christus bewahrte Berufene. Er kann sie zum Ziel bringen, denn sie haben die Gabe des Beharrens. Und diese Bewahrung wird am Schluss in der Doxologie, wie man sagt, in dem Lobpreis Gottes in Vers 24 nochmals genannt und so schließt sich der Kreis. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland und so weiter. Also auch da wieder, Gott ist fähig, euch zu bewahren und damit ans Ziel zu bringen. So haben wir eine Kreisstruktur im Judasbrief. Dieser Kreis wird geschlossen durch den Gedanken der Bewahrung der Erlösten. Wir haben bereits gesehen, dann Teil 2, das Ziel des Schreibens. Verse 3 bis 4. Kampf für das Glaubensgut. Wegen der Infiltration und wegen der Verdrehung des Glaubens, des wahren Glaubens. Dann kommt der 3. Teil. Das sind die Verse 5 bis 16. Er beschreibt den Abfall unter den Christen. Und zuerst werden hier 3 Beispiele für Gottes Strafgericht angeführt. Verse 5 bis 7. Und dann werden die Eingeschlichenen im Detail beschrieben. Verse 8 bis 16. Dann kommt ein neuer Teil, der 4. und letzte Teil, die Haltung der Treuen. Das sind die Verse 17 bis 25. Wir können das wieder aufteilen in 2 Abschnitte. Ermahnungen an die Erlösten, 17 bis 23. In diesen Versen finden wir ganz konkrete Anweisungen, wie Gläubige sich inmitten einer infiltrierten und pervertierten Christenheit verhalten sollen. Und insbesondere, wie sie sich verhalten sollen in den letzten Tagen, in der letzten Zeit, wo diese Infiltration und diese Perversion des Glaubens ihren Höhepunkt erreichen sollte. Also darum sehr, sehr aktuell, denn hier lernen wir wirklich, was sollen Christen ganz konkret tun? Das Ganze schließt mit einer Doxologie, ein Lobpreis Gottes, Verse 24 bis 25. Und das Schöne ist, obwohl dieser Brief ernst ist, sehr ernst und über schlimme Dinge sprechen muss, endet das Ganze nicht mit Frustration, sondern mit Freude, mit Lob. Es sogar heißt, ihm aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag, mit Frohlocken. Das ist mehr als Freude. Frohlocken ist wirklich eine ausgesprochene Freude. Mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland. Und so weiter. Das wäre die Grobstruktur des Briefes. Nun gehen wir aufgrund dieser Grobstruktur auf die Besonderheiten des Briefes sorgfältig ein. Also wir haben gesehen, in Vers 4 werden diese eingeschlichenen Leute erwähnt. Von ihnen wird gesagt, es sind gottlose Menschen. Dieses Wort gottlos im Griechischen bedeutet nicht Atheisten, sondern gottlos im Sinn von ohne Gottesfurcht, ohne Ehrfurcht vor Gott. Also schamlos in Bezug auf Gott, das ist der Sinn dieses Ausdrucks. Es sind also Leute, die haben vor Gott keine Ehrfurcht. Und was sie tun ist, sie verkehren die Gnade Gottes in Ausschweifung. Das heißt, sie sagen, man kann in der Sünde leben und wir haben es zu tun mit einem gütigen, liebenden Gott. Das ist ihre Lehre. Und so kann man übrigens die ganze liberale Theologie zusammenfassen. Das ist etwas, was man nach fünf Jahren Theologie an einer staatlichen Universität lernt. Man kann leben, wie man will. Man kann als Pfarrer homosexuell leben, das ausleben. Man kann, wir haben es zu tun mit einem gütigen Gott. Es gibt auch keine ewige Verdammnis. In der liberalen Theologie rundweg geleugnet. Wehe, wer spricht da noch über Gericht? Und also Betonung, Gott ist ein universal gütiger Gott und es gibt keine moralische Grenzlinie. Da ist eigentlich im Prinzip alles offen. Und das hängt zusammen mit dem zweiten Punkt. Die Gnade Gottes wird in Ausschweifung verkehrt. Und zweitens, sie verleugnen unseren alleinigen Gebieter Gott und Herr Jesus Christus. Das steht wahrscheinlich nicht in allen Bibelübersetzungen so. Ja? Ich habe übersetzt nach dem Mehrheitstext, also das ist der Text, der von den meisten griechischen Manuskripten gestützt wird, und der hat also nicht nur unser alleiniger Gebieter, sondern unser alleiniger Gebieter Gott. Und wichtig ist, nach der griechischen Grammatik bezieht sich das und auch, wenn es heißt Herr, beides bezieht sich auf Jesus Christus. Also hier wird Jesus Christus genannt, unser alleiniger Gebieter Gott und Herr Jesus Christus. Das ist ganz wichtig, ich habe das aufgeführt. Ja, unter Punkt 5, hierbei Besonderheiten. Die Gottheit Christi wird hier schön beschrieben. Unser Gebieter Gott und Herr Jesus Christus. Das ist nach dem Mehrheitstext, MT, und entspricht so der grammatischen Regel, die man kurz nennt, Sharp's Rule. Diejenigen, die gerne etwas von Grammatik hören, erkläre ich das kurz. Und wenn die anderen das nicht mitbekommen, ihr verliert nicht viel. Also Sharpe's Rule ist folgendes. Wenn im Griechischen zwei Hauptwörter A, B durch das Wörtchen und verbunden sind und sie müssen in der Einzahl stehen und wenn dann vor dem ersten ein bestimmter Artikel steht, vor dem zweiten nicht, dann beschreibt A und B dasselbe. Ja? Also, wenn es nämlich anders wäre, würde es bedeuten, sie verleugnen den Gebietergott und den Herrn Jesus Christus. Ja? Dann wären das zwei verschiedene Personen. Aber dadurch, dass der Artikel nur einmal steht, bedeutet das also, sie verleugnen den Gebietergott und Herrn Jesus Christus. Und das Tolle ist, Sharpe hat diese grammatische Regel entdeckt und dann hat er sie durchexerziert an aber hunderten von Beispielen, um nicht zu sagen tausenden Beispielen in der griechischen Literatur und er hat nie eine Ausnahme gefunden. Und wir haben doch gelernt, keine Regel ohne Ausnahme. Das ist das Normale in der Grammatik. Aber hier haben wir wirklich mal eine Regel, die bei sehr breiter Untersuchung ohne Ausnahme ausfiel. Vielleicht nehmen wir mal eine Ausnahme, ja, gut. Aber das zeigt uns, wie, auf welch sicherem Boden wir hier stehen, um zu sagen, da wird Jesus Christus beschrieben, nicht nur als Gott, sondern unser alleiniger Gebietergott. Da wird ihm die höchste göttliche Autorität zugesprochen. Und diese Autorität leugnen sie. Und da haben wir eine Zusammenfassung der ganzen modernen Theologie. Denn die moderne Theologie sagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Das ist nicht verbindlich, das ist zeitgebunden, das ist Ausdruck der Religion, wie Menschen das früher geglaubt haben. Wir können vieles davon lernen und so weiter. Aber das ist keine Autorität. Wenn die Bibel spricht zum Beispiel über Ehebruch, dann heißt das nicht unbedingt, dass Ehebruch auch heute Sünde ist. Wenn die Bibel spricht über Homosexualität, dann ist es nicht so, dass es auch heute unbedingt Sünde ist. Und so wird wirklich die ganze Autorität Jesu Christi wird geleugnet. Und das hat Judas im uns klar schon niedergelegt. Und er hat das in der Wurzel schon gesehen bei den Eingeschlichenen, aber heute müssen wir sagen, sind fast die Echten die Eingeschlichenen, ja? Die Minorität sind nicht mehr die Falschen, sondern die echten Christen in der Christenheit. Gut, jetzt gehen wir weiter zu Vers 5. Da haben wir also drei Beispiele, die Judas anführt, um zu zeigen, schaut, Gott richtet solche Menschen. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Wir haben verschiedene Beispiele. Ich will euch aber, die ihr einmal alles wusstet, erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum anderen Mal die vertilgte, welche nicht geglaubt haben. Er verweist also auf 2. Mose. Auszug aus Ägypten, Kapitel 12 und folgende, und dann das ganze 4. Buch Mose. Das beschreibt die Wüstenwanderung nach dem Exodus aus Ägypten. Und da zeigt Judas auf, schaut mal, wie das war. Der Herr hat damals das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Aber praktisch niemand hat das Ziel erreicht. Außer Josua und Kaleb kam niemand von der erwachsenen Generation ins Land. Von den Kindern, die ausgezogen waren, ja, ja. Aber im Prinzip die ganze erwachsenen Generation zur Zeit des Auszugs ist in der Wüste gefallen. Also, die haben sich alle gesehen als zu dem Volk Gottes gehörig. Aber das waren so viele, die waren alle nicht echt. Und sie haben das Ziel nicht erreicht. Und so vergleicht das mit der Christenheit. Schaut, da müsst ihr nicht überrascht sein, das gleiche Phänomen nochmals zu finden, dass da große Masse wird das Ziel gar nicht erreichen. Ist gar nicht echt. Echt war in dem Sinne eine Minorität. Und Gott hat sie in der Wüste gerichtet. Also dieses Prinzip können wir wieder auf die Christenheit anwenden. Gott richtet eine falsche Christenheit. Das ist also eine sehr ernste Sache, wenn jemand sich Christ nennt oder sogar als Christ agiert, predigt und selber kein Wiedergeborener ist. Da bringt er unweigerlich Gottes Gericht auf sich. Ein zweites Beispiel, Vers 6. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Er spricht also hier über einen Abfall in der Engelwelt, den Gott nicht so hingenommen hat, und er hat diese Engel zur Strafe gebunden, in Haft genommen, bis sie dann am letzten großen Tag des Gerichtes abgeurteilt werden. Welche Engel sind das wohl? Denn die Dämonen, das sind ja auch gefallene Engel. In den Evangelien finden wir ja viele Besessene, die von Dämonen besessen waren, also von gefallenen Engeln. Aber die waren ja nicht gebunden. Und hier wird gesprochen über Engel, die wurden gebunden. Und warten dort in Untersuchungshaft auf das Gericht am jüngsten Tag. Das ist dieser große Tag. Wir kommen darauf zurück. Gehen wir zum Einfacheren. Vers 7. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. Hier führt er das Beispiel an aus 1. Mose 19. Der Untergang von Sodom und Gomorra wegen sexueller Perversion. Das ist schon interessant, dass er genau dieses Beispiel bringt für die Christenheit. Denn, gut, es gab ja so viel Perversion durch 2000 Jahre hindurch, und was viele Päpste getrieben hat, was viele Päpste getrieben haben, das ist schändlich selbst zu sagen. Aber eine so weitgehende Perversion der Sexualmoral in der Christenheit, wie das in unserer Zeit nun Wirklichkeit geworden ist, das übertrifft schlicht alles Vergangene. In diesem breiten Maß, wo alle Schranken gebrochen worden sind, wo man sogar bereit ist, in der Kirche eine Segnungsfeier für homosexuelle Paare durchzuführen. Oder jetzt seit neuem auch kirchliche Rituale durchführen will für Scheidungen. Wir kämen nicht mal auf die Idee, oder? Die übertreffen sogar unsere Fantasie. Also, ganz eindrücklich dieses Beispiel. Gott hat diese Städte mit Feuer vom Himmel vernichtet wegen sexueller Perversion. Und so wird hier gesagt, sie haben sich der Hurerei ergeben und sind anderem Fleisch nachgegangen. Es gibt auf Griechisch zwei Wörter für andere, für anderer oder anderes. Allos und heteros. Allos ist ein anderer von der gleichen Art. Heteros ist ein anderer von anderer Art. Und hier ist heteros, anderem Fleisch von anderer Art. Und das ist ein Hinweis auf Sodomie, also Perversion mit Tieren. Das ist geschehen in Sodom und Gomorra, nebst dem, wie wir in 1. Mose 19 sehen, war ja Homosexualität an der Tagesordnung. Denn Männer umstellten das Haus von Lot und forderten, dass diese Männer, diese vermeintlichen Männer, das waren aber Engel, herausgebracht wurden, damit wir sie erkennen. Das ist der Ausdruck für geschlechtliche Beziehung. Das war Sodom und Gomorra. Jetzt wird aber hier gesagt, dass Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die hätten das gemacht gleicherweise wie jene. Auf wen bezieht sich denn das? Jene. Das ist ein Rückverweis auf Vers 6. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, ihre eigene Behausung verlassen haben. Jetzt können wir nur eine Stelle aufschlagen. Im Alten Testament, das ist 1. Mose 6. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu mehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren. Söhne Gottes ist ein Ausdruck, der wiederholt im Alten Testament Engel bezeichnet. Hiob 1 und 2, da kommen die Söhne Gottes vor Gottes Thron, das sind Engel. Da sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren, und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie irgend erwählten. Und der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewiglich mit den Menschen rechten, da er ja Fleisch ist, und seine Tage seien 120 Jahre. Jetzt gibt es noch eine Frist von 120 Jahren, und dann kommt die Sintflut. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und auch nachher. Jedes Mal, wenn die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, welche von alters her waren, die Männer von Ruhm gewesen sind. Und der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Also diese Engel haben eine perverse Beziehung eingegangen, sind eine perverse Beziehung eingegangen mit Menschen. Und damit sind sie eben anderem Fleisch nachgegangen. In dem Sinn haben sie die Schöpfungsordnung durchbrochen, indem sie zu einer ganz anderen Gattung eingegangen sind, so wie das bei der Sodomie der Fall ist, wo die menschliche Linie sogar übertreten wird. Nicht nur das Geschlecht, sondern sogar die menschliche Spezies wird übertreten. Und nun wird uns neutestamentlich geoffenbart, dass diese Engel, die das begangen haben, die hat Gott in der Folge mit ewigen Ketten gebunden, in Untersuchungshaft, bis auf den großen Tag des Gerichts. Das ist der Gerichtstag nach dem tausendjährigen Reich, vor dem großen weißen Thron in Offenbarung 20, letzter Abschnitt. Das heißt also, was die gemacht haben, war so schlimm, dass diese Engel nicht mehr frei herumgehen durften wie andere gefallene Engel. Das sind die Dämonen, die wir in den Evangelien sehr oft antreffen. Die wurden nicht gebunden, obwohl es schlimme Engel waren, denn die haben sich mit Luzifer gegen Gott erhoben. Aber das war umso schlimmer, dieser Abfall, in dem die Schöpfungsordnung gebrochen wurde, und so hat Gott sofort mit Gericht eingegriffen. Und nun sehen wir, dass dieser Judasbrief, der also auf die schlimmsten Dinge hinweist von Perversion, das sagt er, das ist angesichts der Christenheit nennenswert. Und genau in dieser Zeit sind wir, wo wirklich diese Schranken durchbrochen werden. Auch die Homosexualität ist eben ein Durchbrechen der Schöpfungsordnung. Das Natürliche wird in das Unnatürliche umgewandelt, wie das Römer 1 sagt. Und das wird so ernst hier angeprangert. Übrigens, wenn ich über Homosexualität spreche, dann ist es wichtig, noch darauf hinzuweisen, ich unterscheide zwischen Homosexualität und Homophilie. Homophilie ist das Empfinden der Neigung zum gleichen Geschlecht. Aber das braucht nicht praktiziert zu werden. Wenn jemand diese Empfindung bei sich spürt, dafür kann er ja vorerst mal nichts. Die Frage ist, was er damit macht, ob er das auslebt. Und Homosexualität wäre also das Ausleben der Homophilie. Und dieser Unterschied wird heute überhaupt nicht, im Allgemeinen überhaupt nicht gemacht. Es ist aber ganz wesentlich, dass wir diesen Unterschied machen. Denn was die Bibel verlangt von jemandem, der diese Neigung hat, ist das, was sie von jedem ledigen Menschen erwartet. Enthaltsamkeit. Das erwartet Gott von jedem ledigen Menschen, Mann oder Frau. Also, es ist nicht so, dass man denen etwas völlig Unmenschliches aufbürden würde von der Bibel her, sondern es ist eigentlich das, was jeder junge Mensch lernen muss. Und angefangen in der Pubertät. Gut, also, das zeigt uns diese gewaltige Aktualität dieser Vergleiche, die Judas anführt, mit dem Auszug aus Ägypten einerseits, aber dann, was die Engel anbetrifft, in 1. Mose 6 und Sodom und Gomorra in 1. Mose 19. Übrigens sagt 1. Mose 6, dass aus dieser Verbindung seien dann Riesen entstanden. Und er sagt, jedes Mal, so ist der hebräische Text genau zu verstehen, jedes Mal, wenn die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen. Das ist also wiederholt geschehen. Und der Text sagt, und auch nachher, also nach der Sintflut, ist das wieder geschehen. Und das erklärt uns zum Beispiel die Herkunft von Goliath und seinen Brüdern. Oder die Kinder Enak im Buch Josua und auch in 4. Mose, diese Riesen im Land Kanaan, die gehen also auf die gleiche Herkunft zurück. Und das erklärt uns übrigens auch, warum man in den Mythen der alten Völker diese Riesen findet. Das ist nichts anderes als eine Erinnerung an Dinge, die tatsächlich in der Menschheitsgeschichte Realitäten waren. Also zum Beispiel die Zyklopen bei der griechischen Literatur, das sind diese Riesen mit einem Auge, also mit der Fantasie auf der Stirn. Oder überhaupt die Riesen in den Märchen, die sind eine Erinnerung an etwas Wirkliches, genauso wie die Drachen in den Märchen eine Erinnerung sind an Dinosaurier, die nach der Flut noch mit Menschen zusammengelebt haben. Job 40, 41. Zu Sodom und Gomorra habe ich etwas zusammengestellt auf der letzten Seite. Exkurs Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte. Es geht hier um Gottes Zerstörung von Sodom, Gomorra, Adama und Zeboim durch Schwefel und Feuer. Nun stellt sich die Frage, hat man von der Archäologie her Hinweise auf diese Städte und ihre Zerstörung? Ich habe hier hingewiesen auf ein Werk von Price, Randall Price, The Stones Cry Out. Die genaue Angabe findet man unten in der Bibliografie. Und er stellt das sehr schön zusammen. William Albright war einer der größten Archäologen des 20. Jahrhunderts. Er hat 1924 die Entdeckung gemacht von Bab Ezra am Südende des Toten Meeres und hat das so ungefähr datiert auf die frühe Bronzezeit. Das ist diese Zeit, die wir effektiv mit der Zeit von Abraham in der Bibel um 2000 vor Christus in Verbindung bringen sollten. Dann wurden Ausgrabungen durchgeführt in Babevra durch Paul Lapp 1965 bis 1967. Man beachte in den 60er Jahren. Dann später weiter durch Walter Rast und Thomas Schaub im Jahr 1973 und folgende. Und was hat man da entdeckt? 6,8 Meter dicke Stadtmauern. Friedhof mit Tausenden von Menschen. Einen kanaanitischen Tempel mit Altar. Eine Stadt mit circa 2 Meter dicker Ascheschicht bedeckt. Und es gibt archäologisch deutliche Hinweise, dass das Feuer von oben kam. Also von der Art, wie man die Überreste angetroffen hat, wurde deutlich, dass das Feuer von oben kam. Normalerweise, wenn Städte verbrannten, dann kam das das Feuer auf der Horizontalen, oder? Den Jets kannte man damals noch nicht. Also Feuer von oben. Der Archäologe Brian Wood identifiziert Bab Evra mit Sodom. Und dann gibt es aber südlich davon noch eine weitere Stadt, Es-Sefi. Diese Stadt wurde schon seit der Zeit der alten Byzantiner, also ab viertes Jahrhundert nach Christus, identifiziert mit Zoar. Bei dieser Stadt findet man keine Brandspuren. Nach 1. Mose 19, 19 bis 23 wurde Zoar verschont. Es gab 5 Städte dort in der Ebene beim Toten Meer, aber nur 4 wurden verbrannt. Eine ist also hier nicht verbrannt. Und dann Rast und Schaub fanden weitere 3 Städte mit Ascheschichten. Numera, was man identifizieren kann mit Gomorra. Merkt man die Konsonanten M, R, Meira, Morra. Da besteht eine sprachliche Verwandtschaft. Über 2 Meter dicke Ascheschicht. Feifa wird identifiziert mit Adama und Chanazir mit Zeboim. Jede Stadt war an einem Wadi gebaut. Also, um das zu lokalisieren, auf der jordanischen Seite, am Südende des Toten Meeres. Und jede Stadt wurde schön durch ein Wadi, durch einen Trockenfluss gespiesen. Also Trockenfluss heißt, in der Regenzeit kommt dort das Wasser. Das passt schön zu 1. Mose 13, Vers 10. Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, gleich dem Garten des Herrn wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Und dann hat Lot als Wohnort diese Gegend ausgewählt. Geologisch, jetzt haben wir über Archäologie gesprochen, geologisch hat man festgestellt, dass das tiefe Becken des Toten Meeres ein ausgebranntes Ölbecken ist. Da findet man also noch die Spuren. Da gab es mal Öl. Können es die Israelis nicht mehr fördern, ja? Es ist eine Gegend mit viel Schwefel und Salz. Und so hat Gott diese Städte wohl zerstört, indem er dieses Ölbecken explodieren ließ. Und so kam dann das Feuer von oben über diese Städte und hat sie eingeäschert mit Feuer und Schwefel. Und so wurden diese Städte zum Wahrzeichen für die nächsten 4000 Jahre bis heute, zum Wahrzeichen für Gottes Gericht über sexuelle Perversion, als Dinge, die unter das ewige Gericht Gottes kommen müssen. Und darum schreibt Judas, Vers 7 am Schluss, die als ein Beispiel vorliegen, indem sie des ewigen Feuers Strafe leiden. Also dieses Feuer von Sodom und Gomorra war ein Beispiel, ein Vorgeschmack von dem ewigen Feuer der Hölle. Was mich so bewegt hat, ist die Tatsache, gut, man hat die erste Entdeckung gemacht in den 20er Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg, aber die hauptsächlichen Ausgrabungen wurden in den 60er Jahren durchgeführt. 65 bis 67 und dann kamen die Studentenrevolten 1968, wo alle sexuellen Schranken der Gesellschaft gebrochen wurden. Und genau in dieser Zeit wird Sodom und Gomorra neu entdeckt mit der Ascheschicht als ein Wahrzeichen, wohin geht eine Gesellschaft, die hier mit göttlichen Geboten bricht. Das ist irgendwie schon sehr eindrücklich. Ja, wir gehen zurück nach diesem Exkurs zu den Besonderheiten. Jetzt haben wir diese drei Gerichtsbeispiele gesehen, Verse 5 bis 7, und nun kommen wir zu Vers 8. Und wir wissen bereits nach der Grobstruktur, in Vers 8 bis 16 kommt nun die Beschreibung der Eingeschlichenen. Was sind die Kennzeichen der falschen Christen? Das ist also unter Besonderheiten der zweitletzte Hauptpunkt. Kennzeichen der falschen Christen. Erstens, ohne Ehrfurcht vor Gott. Sie sind gottlos. Das wird sechsmal im Judasbrief so bezeichnet. Judas 4, 15, 15, 15, 15, also viermal im gleichen Vers, und Vers 18. Die Ehrfurchtslosigkeit ist wirklich etwas ganz Herausragendes. Und da müssen wir auch wieder, wenn wir das aktualisieren, als Brief besonders für unsere Zeit, wir leben in einer Zeit, wo die Ehrfurcht vor Gott selbst unter bibeltreuen Christen ganz deutlich abgenommen hat. Und das sieht man auch daran, wie über Gott gesprochen werden kann, ohne mit der Wimper zu zucken, wie über einen Kollegen oder einen Kumpel. Es ist so verwegen, so übel, aber der Judasbrief erinnert uns, das ist eine ganz wichtige Sache. Ehrfurcht vor Gott ist eine Basis für echte Christen, denn die Falschen sind gerade durch diese Ehrfurchtslosigkeit und Schamlosigkeit vor Gott gekennzeichnet. Zweiter Punkt, sexuelle Verehrungen. Judas 8. Doch gleicherweise beflecken auch diese Träumer das Fleisch. Der Apostel Paulus erklärt in 1. Korinther 6, jede Sünde des Menschen geschieht außerhalb des Körpers. Aber die Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Befleckt den Körper. Befleckt das Fleisch. Vers 10. Diese aber lästern, was sie nicht kennen, was irgend sie aber von Natur, wie die unvernünftigen Tiere verstehen, nämlich durch die schöpfungsmäßig gegebene Triebhaftigkeit, was irgend sie aber von Natur, wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Der Mensch hat auch einen Trieb. Und der sexuelle Trieb ist von Gott gegeben, aber um ihn so geordnet zu gebrauchen, wie Gott es vorgesehen hat, nämlich als Segen in der ehelichen Beziehung von Mann und Frau. Dort soll es wirklich zur Entfaltung kommen. Übrigens zu diesem Trieb eine Stelle aus dem Alten Testament, eine positive. Die alte Sarah mit 90 Jahren hat Schwierigkeit zu verstehen, wie sie noch ein Kind bekommen soll. Hätten wir auch. In 1. Mose 18, Vers 12 sagt sie, 18, 12, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich wohl Lust haben. Und mein Herr ist ja alt. Und Gott erklärt, ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar. Vers 14. Dieser Ausdruck Wollust bezeichnet den sexuellen Trieb, den Gott schöpfungsmäßig in den Menschen als Geschenk hineingelegt hat. Aber eben weil wir keine Tiere sind, ist er bei uns nicht dem Instinkt unterstellt, sondern der Vernunft, der menschlichen Einsicht und Kontrolle. Und darum sind wir verantwortlich. Interessant, im Tierreich gibt es keine Geschlechtskrankheiten. Aber warum? Und bei den Menschen so viele und so schreckliche und so schlimme. Die Tiere kennen das nicht. Ja eben, die Tiere haben nicht die gleiche moralische Verantwortung bekommen wie wir. Und der Ausdruck auf Hebräisch für Wollust ist Edna. Und das ist die gleiche Wurzel wie Eden. Der Garten Eden ist der Ort der Freude und der Lust. Also im Sinn von, Lust ist ein negatives Wort im modernen Deutschen. Aber also im Sinn, der Ort der Freude, der Beglückung. Und Edna hängt mit dieser Wurzel zusammen, wie der Garten Eden. Und da sehen wir, die Sexualität ist wirklich als ein paradiesisches Geschenk gegeben worden in die Beziehung von, ja, wie viele Evas hat Gott geschaffen? Nur eine. Das war die schöpfungsmäßige, Beispiel für alle Zeiten, ein Mann und eine Frau, und hier ist es gegeben als ein Überrest aus dem Paradies, auch noch nach dem Sündenfall. Ja, gut, also das einfach zu dem Judas 10, was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen. Und schließlich noch Vers 16. Diese sind Murrende, mit ihrem Los Unzufriedene, die nach ihren Lüsten wandeln. Und man kann noch hinzufügen, Vers 18, Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Ja, es ist Zeit für die große Pause.
Sie hörten soeben von Rogi Libi den zweiten Teil des Themas Einführung in den Judasbrief.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de. oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.